Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta. Mit den Nachrichten hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo beobachtet Massenimpfungen in Yogyakarta und Zentraljava. Halal-Industrie als Pull-Faktor für die heimische Industrie. Industrieminister in Japan zum Treffen mit der Kraftfahrzeugindustrie. Die Sonderwirtschaftszone Lido wird 21.000 neue Arbeiter beschäftigen. Streit um Impfstoff und Brexit reizt EU und Großbritannien. Zur Spitzung in Armenien, Regierungschef setzt Armechef ab. Hören Sie nun die Einzelheiten. Präsident Joko Widodo ist einem Arbeitsbesuch in die Sonderregion Yogyakarta und Zentraljava, unter anderem um Massenimpfungen zu beobachten, eingetroffen. Zusammen mit einem begrenzten Gefolge startete er am Mittwoch mit dem indonesischen Präsidentenflugzeug von Halim Perdana Kusuma Luftwaffe Flughafen in Jakarta. Bei der Ankunft auf dem Adi Sucipto Flughafen in Bezirk Sleman ging er direkt zum Bagong Kusudiarja Kunstzentrum in Bezirk Bantul. Dort beobachtete er die Massenimpfung von Künstlern und Kulturbeobachtern aus Yogyakarta. Am Nachmittag kehrten der Präsident und seine Delegation zur Luftwaffenbasis Adi Sucipto zurück, um zur Hauptflugbasis der Ahmadiyani Armee in Semarang der Provinz Zentraljava zu starten. In der Stadt Semarang überprüfte der Präsident die Massenimpfaktivitäten der islamischen Gelehrten, interreligiösen Führten und Studenten der Provinz Zentraljava. Der Halal-Industriegebiet könne ein Anziehungspunkt in der einheimischen Industrie werden, sodass Beschäftigungsmöglichkeiten weiter eröffnet würden. Die Entwicklung des Industriegebiets für Halal-Produkte ziele darauf ab, die heimische Industrie zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und die Volkswirtschaft anzukurbeln. Das sagte Vizepräsident Ma'ruf Amin am Mittwoch bei einem internationalen Online-Webinar. Die Entwicklung des Halal-Industriegebiets dient dazu, kleine und mittlere Unternehmen stärker in die Produktionsaktivitäten der globalen Lieferkette der Halal-Industrie oder der globalen Halal-Wertschöpfungskette einzubeziehen. Bisher hat die Regierung über das Industrieministerium zwei Halal-Industriegebiete in Ostjava und Banten eingerichtet. Inzwischen breiten sich noch vier weitere Gebiete auf einen Halal-Cluster vor, nämlich das Industriegebiet Bintan Inti, Batamindo Jakarta Pulau Gadung und Surya Borneo im Zentrum von Kalimantan. Der Vizepräsident hofft auch, dass die Gründung der Halal-Industriegebiet die Aufmerksamkeit ausländischer Investoren auf sich ziehe und damit die inländische Halal-Produktion gesteigert werde. Industrieminister Agung Gumiwang Kartasasmita ist einer Einladung eine Reihe bedeutender Akteure der Kraftfahrzeugindustrie in Japan, darunter Toyota Motors, Mitsubishi Motors, Honda, Suzuki und Mazda, sowie mehrere japanische Kollegen des Ministeriums für Wirtschaft und Handel Japans und des Büros des japanischen Premierministers nachgekommen. Dies sagte der Industrieminister am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung in Jakarta. Das Industrieministerium bemühe sich weiterhin darum, Investitionen im nationalen Manufaktursektor zu fördern. Die Delegation wird auch mit Verbänden von 100 Unternehmen in Japan oder Kaindanren und befreundeten Organisationen, die die Beziehungen zwischen Indonesien und Japan aktiv fördern, sowie der Japan-Indonesia Association Japinda zusammentreffen. Der Industrieminister ermutigt japanische Investoren, Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Die Lido-Kreativwirtschaftszone KEK in Bogor, Westjava, könne bis zu 21.000 Arbeitnehmer aufnehmen, sagte Tourismus- und Kreativwirtschaftsminister Sandiaga Uno gestern bei der ersten Steinlegung für den Bau des Lido-Musik- und Kunstzentrums in Bogor, Westjava. Darüber hinaus werde es außerhalb des KEK-Lido-Gebiets weitere 84.000 Arbeitsplätze für Hilfskräfte geben. Die Größe der Belegschaft, die durch die Existenz dieses KEK-Lido absorbiert werde, könne voraussichtlich den Tourismus und die Kreativwirtschaft in Westjava fördern. Der Minister gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese KEK-Zone die Wirtschaft antreiben werde. Die Bewegung der Wirtschaft müsse aber für die umliegende Gemeinde, insbesondere für ihre jungen Leute, inklusiv sein. Die Regierung in Erevan erklärte am Mittwoch, den März, den Generalstabschef Onik Gasparjian für abgesetzt und schlug einen Nachfolger vor, obwohl Präsident Armen Sakar Sarkasin sich geweigert hat, die Entlassung zu beglaubigen. Gasparjian erklärte seine Absetzung für verfassungswidrig und forderte erneut den Rücktritt von Pashinjan und Neuwahlen, meldete die russische Nachrichtenagentur TASS. Nach Berichten wie mehrerer Medien steht die Armeespitze hinter den Äußerungen Gasparjans. Hintergrund der Auseinandersetzung ist der sechswöchige Krieg zwischen Armenien in der Region Bergkarabach und Aserbaidschan. Pashinjan hatte im November nach erfolgreichen Offensiven der aserbaidschanischen Armee einer von Russland vermittelten Feuerpause zugestimmt, bei der erheblichen Geländegewinne zugunsten Aserbaidschans festgeschrieben wurden. Die seitdem erhobenen Rücktrittsforderungen weist Pashinjan mit dem Argument zurück, dass das Waffenstillstandsvertrag habe er Schlimmeres verhindert. Am Mittwoch erklärte seine Regierung, Präsident Sarkasin habe die Frist für einen Einspruch gegen den Rauschmisch der Armeechefs vor dem Verfassungsgericht verstreichen lassen. Die britische Regierung bestellte am Mittwoch eine hochrangige EU-Vertreterin ins Außenministerium ein, nachdem EU-Ratspräsident Charles Michel am Vortrag Großbritannien vorgehalten hatte, Exporte eines Vakzins verbunden zu haben. Premierminister Boris Johnson schaltete sich in den Disput ein und korrigierte nach eigenen Wort im Unterhaus in der Stellung Michaels. Michael hatte erklärt, es gäbe verschiedene Wege, um Exporte zu stoppen. Er stützte sich dabei auf Angaben von EU-Vertretern, die demnach vom schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca darüber informiert worden waren, dass Großbritannien durch ein Vereinigtes Königreich zuerst Klausel in den Abnahmeverträgen die Ausführung verhindert. AstraZeneca ist das einzige Unternehmen, das Impfstoff auch in Großbritannien herstellt. Die EU hatte sich wiederholt beschwert, der Konzern halte seine Lieferzusagen nicht ein. Umgekehrt warfen die Briten der EU einen Impfnationalismus vor, als die EU-Spitze sich vergangene Woche hinter einer Entscheidung Italiens stellte, den Export von Impfstoffen nach Australien zu stoppen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.150,79 Rupien. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.467,61 Rupien. Der US-Dollar stand heute bei 14.376,55 Rupien. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 24 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Of Indonesia.
Der Kommentar hat heute: Schweizerisches Referendum ist eine gute Nachricht für die indonesische Wirtschaft. Am Montag brachte das Schweizerische Referendum gute Nachricht für die indonesische Wirtschaft. Das Umfrageergebnis könnte die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und der Schweiz hauptsächlich im Handel verschärfen. Rund 51% der Schweizer stimmten der Fortsetzung von dem Handelsabkommen zu, das ein Teil des bereits 2018 unterzeichneten IECFTA ist. Die EFTA ist eine zwischenstaatliche Organisation zur Förderung des Freihandels und der wirtschaftlichen Integration mit der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island als Mitgliedern. IECFTA sah sich bei einer Umsetzung vielen Herausforderungen gegenüber, insbesondere von Umweltaktivisten beim Export von indonesischem Palmöl in die Schweiz. Die Öko-Aktivisten sagten, die indonesische Palmölindustrie vernachlässige die Umwelt. In der Zwischenzeit antwortete der schweizerische Präsident Guy Parmelin auf das Ergebnis des Referendums Die Schweizer hätten das Freihandelsabkommen für richtig und ausgewogen gehalten. Er fügte hinzu, beim Referendum gehe es nicht darum, die Wirtschaft, den Menschenrechten und der Umwelt vorzuziehen. Parmelang sagte auch, dass zukünftige Handelsabkommen Nachhaltigkeitsklauseln enthalten können. In der Zwischenzeit begrüßte der indonesische Handelsminister Muhammad Lutfi das Ergebnis des Referendums, indem er sagte, dass das Referendum gezeigt habe, dass Indonesien und die EFTA-Mitgliedsländer der Zusammenarbeit Vorrang vor Wettbewerb oder Konfrontation einräumen. Auch bei ihrer Behandlung von Nachhaltigkeitsfragen. Der Handelsminister sagte auch, dass Schweizer Referendum eine besondere Bedeutung für die Bemühungen Indonesiens und der Schweiz hat. Dafür zu sorgen, dass der Handel offen bleibt und nur für die beiden Länder. Mit diesem Freihandelsabkommen wird Indonesien den Einfuhrzoll für die schweizerischen Produkte wie Käse, Lebensmittel, Arzneimittel und Uhren streichen. Während die Schweiz auf Zölle für indonesische Industrieprodukte verzichten wird, dies schließt die Zollsenkungen für die Plantagenprodukte wie Palmöl ein, bei denen die Schweiz den Einfuhrzoll um 20-40% für das Einfuhrvolumen auf 12,5 Tonnen pro Jahr senkt. Zusammen mit dem Ergebnis des Referendums kann sich der Palmölsektor in Indonesien nach der Wirtschaftspolitik und der schwarzen Kampagne gegen Palmöl in Europa jetzt wohlfühlen. Das Referendum erleichterte jedoch nicht sofort die indonesische Wirtschaft, die von der Pandemie schwer getroffen wurde. Das Referendum, das das positive Vertrauen der Schweiz in indonesische Produkte gezeigt, ist jedoch auch in anderen Ländern zu sehen. Soweit Kommentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. März 1945, dem Tod von Sir Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming ist ein schottischer Wissenschaftler, der Penicillin entdeckt hat, ein Antibiotikum, das vom Pilz Penicillium notatum produziert wird. Die Substanzen, die er gefunden hat, können verwendet werden, um viele Arten von Bakterien abzutöten, die für den menschlichen Körper schädlich sind. Zusammen mit Ernst Zehn und Howard Florey erhielt Fleming 1945 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Er starb am 8. März 1955 im Alter von 73 Jahren in London, England. Wir kommen zum 11. März 1966, dem Tag der Veröffentlichung des Supersamar, der Sebelasmarat-Orden, der als Supersamar abgekürzt wurde, wurde am 11. März 1966 vom Präsidenten der Republik Indonesien Sukarno unterzeichnet. Er enthielt eine Anweisung des Präsidenten an den Befehlshaber des Kommandos für Sicherheit und Befehlsoperation, Generalleutnant Suharto, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen zur Sicherung des Landes, das damals tatsächlich durch die Auswirkungen des Verfalls der Bewegung von 30. September 1965 gefährdet war. Supersamar enthielt Anweisungen für Suharto, um Stabilität und Sicherheit wiederherzustellen. Supersamar wurde jedoch tatsächlich von Suharto verwendet, um das Staatsoberhaupt von Sukarno zu übernehmen. Dies war die Geburt der Regierung der neuen Ordnung, die mehr als drei Jahrzehnte an der Macht war. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. März 1990, der Unabhängigkeit Litauens. Die Republik Litauen ist ein Land in Nordosteuropa. Litauen ist einer der drei baltischen Staaten in der Nähe der Ostsee. Das Gesetz zur Wiederherstellung des litauischen Staates oder das Gesetz vom 11. März ist eine am 11. März 1990 verabschiedete Unabhängigkeitserklärung der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Diese Unabhängigkeitserklärung wird von allen Mitgliedern des Obersten Rates der Republik Litauen unter der Leitung von Sajudis unterzeichnet wurde. Dies ist das erste Mal, dass ein sowjetischer Bundesstaat die Unabhängigkeit von der Auflösung der Sowjetunion erklärt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Selalu di hati harus kaku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema KLHK intensiviert die Formulierung von Vorschriften für die Verwaltung der sozialen Volkswirtschaft, die Lesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das indonesische Ministerium für Umwelt und Volkswirtschaft KLHK formuliert nun die Vorschriften angesichts der Verwaltung der sozialen Volkswirtschaft, insbesondere für die Insel Java. Diese Regelung ist sehr wichtig, damit sie der stadteigene Forstbetrieb Perum Perhutani auf die Entwicklung seines Geschäfts durch Multigeschäfte und die Umsetzung der Agrarreform der sozialen Forstwirtschaft konzentrieren kann, sodass dies die Vorteile für das Wohlhaben der Gemeinschaft bringen kann. Dies erklärte die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, bei einem Treffen mit Akademikern und Wissenschaftlern in Jakarta am Mittwoch. Perum Perhutani als ein staatliches Unternehmen hat die Aufgabe und Befugnis, die Planung, Bewirtschaftung, Nutzung und den Schutz von Wäldern in seinem Arbeitsbereich durchzuführen. Bei diesem Treffen erörterte die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft zusammen mit Akademikern, Wissenschaftlern, Praktikern und Experten die Formulierung von Vorschriften in Bezug auf die Produktion und Schutzwaldgebiete auf Java, die weiterhin von Forum Perhutani auf einer Fläche von rund 1,4 Millionen Hektar verwaltet werden. Diese Verordnung umfasst auch Waldgebiete mit besonderer Bewirtschaftung und die soziale Forstwirtschaft. Diese Verordnung gilt auch für die Anordnung von Waldgebieten im Rahmen der Bestätigung und Nutzung von Waldflächen, der Waldsanierung, der Waldschutzes oder der Verwertung der Umweltdienstleistungen mit einer Fläche von etwa 1 Million Hektar. Bei diesem Treffen erklärte der Professor der Fakultät für Forstwirtschaft der Gajah Mada Universität UGM Yogyakarta gleichzeitiger leitender Berater der Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft San Afri Awang, dass es in der Region vom Forum Perhutani eine Nutzungszone von etwa 93.000 Hektar gibt. Es gibt auch eine Anpassungszone, die unproduktiv ist und soziale Konflikte in Bezug auf eine Fläche von 255.000 Hektar hat. Darüber hinaus gibt es auch geschützte Wälder unter hohem sozialen Druck auf einer Fläche von 170.000 Hektar. Des Weiteren liegt die Arbeitsleistung von 1.600 Organisationen der Walddorf-Gemeinschaft LMDH als Partner von Perum Perhutani auf der Java-Insel bei nur etwa 4%. Der Verordnungsentwurf der Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft wird planmäßig Anfang April 2021 abgeschlossen sein. Laut Ministerin Siti Nurbaya werden Diskussionsprozesse mit Experten und der Öffentlichkeit durchgeführt. Dieser Raum ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die Aspirationen von Parteien und Gemeinschaften berücksichtigt werden können, damit diese Verordnung gut implementiert werden kann. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Tak bisa aku terima nyata.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Ihnen die Telekleidung vorstellen. Liebe Zuhörer, Tele ist einer der traditionellen Kleidungsstücke der Amonesischen Frauen auf den Molukken. Diese Kleidung wird meistens von den Farben Rot und Weiß dominiert. Die typischen Motive sind geometrische Linien oder kleine Quadrate. Die Zellekleidung ist die Art der Klammenkleidung in der Mitte der Hüfte. Diese Kleidung wird normalerweise während traditioneller Zeremonien getragen, wie der Ernennung eines Königs und Zeremonien wie die traditionellen sogenannten Zeremonien Cuci Negeri, Pesta Negeri oder Panas Pela. Dibesurur bei der Herstellung dieser traditionellen Kleidung werden bestimmte Nähtechniken verwendet. Wobei der Hals des Hemdes die Form eines V hat und die Ärmel lang sind. Im Allgemeinen hat das Tele einen fröhlichen oder kräftigen Farbton, meistens mit Rot. Rot hat einen Wert von Fröhlichkeit und Gesichtlichkeit. Die Farbe der Bluse oder des Hemdes bestimmt auch die Position in der Gesellschaft. Die rote Farbe wird vom Mädchen oder der Braut getragen. Die grüne Farbe von Frauen, die verheiratet sind. Weiß oder dunkelrot dient den Frauen mit Enkelkindern. Und schwarz ist für den Gottesdienst in der Kirche. Wenn es ein Mädchen gibt, das diese Kleidung trägt, wird sie als Nona Baju Cele Kain oder Miss Kain Cele Shirt oder Nona Kain Salele oder Miss Salele Stoff bezeichnet. When eine Frau es trägt, wird sie als Nyonya Kain Salele oder die Dame des Salele Tuts bezeichnet. Kleidung mit einem Sarung getragen, dessen Farbe nicht zu unterschiedlich sind. Das Tele-Shirt wird mit einem typischen Molukken gewebten Sarung am Knie in passender Farbe kombiniert. Außerdem wird ein Lenso oder Taschentuch hinzugefügt, das auf die Schulter gelegt wird. Diese Kleidung kann barfuß getragen werden oder man darf Hausschuhe tragen. Als Haarschmuck tragen die Molukken Frauen normalerweise ein Brötchen, bei dem es sich um ein Mondbrötchen handelt, das mit einer Haarnadel oder einem Haspel aus Gold oder Silber versteckt ist. Dazu gibt es eine Ronsblume, die um das Brötchen geschlungen ist und normalerweise aus Kork besteht. Thank you. di Cirit Klaidung. Oh, Cirit Turun.
Zizino bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, nachdem es schon zwei Jahren ausgefallen ist, soll Plan Misi in diesem Jahr das Sentanisi Festival FDS abgehalten werden. Laut dem Leiter für Kultur des Kultur- und Tourismusbüros in Bezirk Jayapura in Papua, Elvis KB, war das FDS Festival im Jahr 2019 wegen Sturzfluten im Gebiet Sentani abgesagt worden. Der Standort des Festivals war bis zu einer Höhe von mehr als einem Meter wegen des Hochwassers am Sentani-See überflutet und im Jahr 2020 grassierte die COVID-19-Pandemie.
Dadi pandemi noh andauert mit das FDS Festival in diesem Jahr unter Einhaltung des Gesundheitsprotokolls stattfinden. Liebe Zuhörer, das Kanese Festival 2021 FDS wird angesichts der Bemühungen zur Einhaltung und Entwicklung der Sentani-Kultur sowie zur Steigerung der Touristenbesuche in Sentani und Papua abgehalten. Elvis Kabay zufolge sei das 12. FDS in diesem Jahr ein Teil der Strategie der Bezirksregierung von Jayapura, um die Touristenorte und den Kreativwirtschaftssektor zu unterstützen. In diesem Jahr wird das FDS die indigene Kultur des Sentani-Stammes vorstellen, wie zum Beispiel das Tanzen auf einem Boot, das Rauchen beim Tauchen im See und die Suche nach Fischen. Das Festival wird auch mit Ausstellungen und Märkten, auf denen Objekte aus der Kreativwirtschaft angeboten werden, beliebt. Produkte aus Sentani wie das Kunst, Handwerk und traditionelle kulinarische Köstlichkeiten werden ausgestellt. Darüber hinaus wird durch eine Kulturparade, Kunstaufführungen, Wettbewerbe für Touristenattraktionen und für die Veranstaltung der 20. Nationalen Sportwoche PON Papua geworben. Besucher des FDS Festivals können auch an der Tour auf dem Sentani See teilnehmen, um kulturelle und natürliche Attraktionen zu sehen. Liebe Zuhörer, beim Sentani See Festival FDS 2020 werden einige interessante traditionelle Handarbeiten und kulinarische Köstlichkeiten angeboten, darunter die typische Tasche der Noken, Rindermalereien, Sentani-Sitzleien, verarbeitete Sago-Produkte, Schokolade und Robusta, Kaffee von Grimatal, rote Früchte und Wein aus Indonesien, Pandanus-Trauben wie Kilops oder Gunung Dofonsoro, Papua. Das Festival FDS wird vom 19. bis 23. Juni 2021 in Kalkote am Ufer des Sentani Sees im Becik Ost Sentani und in Jayapura Becik, Papua stattfinden. Kalkote liegt 12 km östlich des Flughafens Sentani und die Fahrt mit dem Auto dauert 21 Minuten. Liebe Zuhörer, soweit dies und das.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Lied von Rafika Duri. Rafika Duri war in den 1970er Jahren eine bekannte Sängerin, nachdem sie die Werke von dem Komponisten Arianto gesungen hatte. Die Lieder waren Hanya Untukmu, oder auf Deutsch Nur für dich, und Tertusuk Duri, oder auf Deutsch Von einem Dorn gestochen. Dank des Liedes Hanya Untukmu, oder auf Deutsch Nur für dich, ist Rafika Duri von der breiten Öffentlichkeit bekannter geworden. Außerdem gewann sie damit die Gayagam Awards beim internationalen Gesangwettbewerb im Jahr 1978 in Südkorea. Dieses Lied erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das in einem Mann so tief sie verlieben, dass sie das Gesicht ihres Geliebten immer sich vorstellt. Liebe Musikfreunde, hier ist Rafika Duri mit dem Lied Hanya Untukmu, unter auf Deutsch Nur für dich. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
setiap waktu.
Of Indonesia.
Di mana di masa kini cinta putih susah dicari, tanyakan lalu. Mengapa kau pergi lagi meninggalkan kasih sendiri? Tiada alasan, juga tiada pesan. Kau tega, oh sungguh kau tega.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.